Ja, ich danke herzlich für die Einladung und fürs Vertrauen, auch wenn ich etwas unsicher war. Trotz dieser Worte, die ich da gefunden habe, der prophetische Dialog, das ist etwas, was uns Steyler Missionare erfüllt, war ich unsicher, weil mein Geschäft ja eher die Mission ist. Und jetzt lande ich hier am Schultag, am Tag der katholischen Bildungseinrichtungen. Aber manchmal ist es ja gut, so einen Querschuss zu kriegen, um weiter weben zu können im Leben. Und so verstehe ich meinen Beitrag. Ich habe, wie es so üblich ist, drei Punkte, aber vorher eine Einleitung und dann einen Schluss. Zur Einleitung. Ich möchte kurz einige Begriffe klären. Nicht, dass ich sie jetzt perfekt abhandle, sondern ich möchte einfach meinen Zugang sagen. Es geht um katholische Bildungseinrichtungen. Und ich verstehe katholisch von der Wortwurzel, vom Griechischen her, katholon, für alle. Ich mag konfessionelle Einführungen nicht, gestehe ich. Ich denke, zur katholischen Identität gehört das Offensein aufs Ganze hin, die Sorge um das Ganze. Wir glauben an einen Gott, der Schöpfer ist und Erlöser ist. Beides. Und die ganze Schöpfung stammt von ihm und mündet in ihn hinein, könnte man sagen. So ist die ganze Wirklichkeit gemeint, wenn es um unseren Glauben geht. Nichts ist davon ausgespart. Katholisch sein heißt ausgerichtet sein aufs Ganze hin. Es geht um Bildungseinrichtungen. Bildung ist nach meinem Dafürhalten ein ganzheitlicher Prozess, der auf die ganze Person in allen ihren Dimensionen bezogen ist. Bildung ist die Entfaltung der menschlichen Person, die Förderung ihrer Begabungen und ihrer Gemeinschaftsfähigkeit. Aus der Sicht des Glaubens geht es um die Hinführung zu dem, was diese Person beitragen kann zum Wachsen des Reiches Gottes. Bildungseinrichtungen schaffen Strukturen dafür, stellen Ressourcen zur Verfügung, um das zu ermöglichen. Diese Bildungseinrichtungen leben vom Miteinander der Träger und Trägerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der Menschen, die in Ausbildung sind, ihrer Familien, der sozialen Gruppen und Freundeskreise, die dahinter stehen. Dann braucht es auch die Behörden und vieles mehr, das sie viel besser wissen als ich. Miteinander sollen diese Einrichtungen die Struktur, die Ressourcen zur Verfügung stellen, damit Bildung geschieht. Und Sie alle sind ja in irgendeiner Weise diesen Einrichtungen verbunden und tragen sie mit. Und dann geht es um den Dialog beim Thema, das mir gestellt wurde. Der Herr Bischof hat schon erwähnt, vom griechischen Wort her steckt das Dia drin. Ich meine jetzt nicht das Dia, das wir fotografiert haben und dann angeschaut haben mit dem Dia-Projektor, sondern dieses Wort, das genau das ausdrückt, was beim Dia passiert, dass da das Licht durchgeht und dadurch wird etwas sichtbar. Dia bedeutet durch, wegen, mittels. Und dann steckt der Logos drin, das Wort. Beim Dialog geht es darum, dass durch das Wort etwas geschieht. Der Dialog ist eine Wechselrede. Er ist das Gegenteil von dem, was jetzt gerade geschieht, von meinem Monolog, wo Sie drin sitzen und zuhören, die 45 Minuten lang, und dann hoffentlich, wenn ich mich an die Zeit halte, auch noch was sagen können. Der Dialog meint also eine Wechselrede, wo einer spricht, ein anderer antwortet, wo es ein gegenseitiges Geschehen ist. Und der Dialog ist auch das Gegenteil von Diskussion, denn das Diskutere ist das Zerlegen in Stücke, das Auseinanderdividieren in die verschiedenen Teile. Der Dialog ist keine Dialektik, eine Auseinandersetzung mit Argumenten und Gegenargumenten. Es geht um das Durchdringen des Wortes. Durch das Wort hindurch zur Wahrheit und zur Erkenntnis zu finden. Nicht allein, sondern mit anderen. Auf einem gemeinsamen Weg, in einem gemeinsamen Prozess. Leonard Swidler, ein amerikanischer Missionstheologe und Experte für den interreligiösen Dialog, hat einmal gesagt, Dialog ist ein Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen mit voneinander abweichenden Anschauungen, mit dem primären Ziel, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer voneinander lernen, um sich zu ändern und innerlich zu wachsen. Es gibt auch neue Wortprägungen, die über den Dialog hinausgehen. Philosophen haben eine Zeitschrift gegründet, die heißt Polylog. Die Maria Schelkshorn lacht, weil ihr Mann da mit verbandelt ist. In der heutigen Welt genügt es nicht, ich und du und dass wir uns verstehen, sondern die Welt ist so komplex, dass wir in der Vielfalt der Meinungen, in der Vielfalt der Zugänge, der Bedürfnisse miteinander auf dem Weg sind, in der Vielfalt der Kulturen, die ganz verschieden sind. Da braucht es sogar den Polylog. Und noch eine Vorbemerkung. Ich bin Missionswissenschaftler, Missionstheologe. Von Bildung verstehe ich nicht so viel, obwohl mein Vater Volksschullehrer war und ich natürlich auch durch eine Schullaufbahn gegangen bin. Aber ich denke, bei diesem Thema, das uns heute beschäftigt, geht es ja um die Mission von katholischen Bildungseinrichtungen. Was ist die Mission? Wofür stehen wir? Wofür setzen wir uns miteinander ein? Was ist unsere eigentliche Sendung? Und vielleicht hat ein Missionstheologe da doch ein bisschen etwas dazu zu sagen. Ich möchte Sie mitnehmen im ersten Hauptpunkt auf einen missionsgeschichtlichen und weltkirchlichen Ausflug. Der erste Punkt hier ist das Thema vom Kolonialismus zum Dialog oder doch nicht. Ich habe, wie der Rudi schon erwähnt hat, in Brasilien studiert und das Thema meines Studiums war, wie im 16., 17. Jahrhundert der christliche Glaube in anderen Kontinenten verkündet wurde. Und da habe ich Katechismen miteinander verglichen. Vor allem einen Katechismus von Südamerika in Peru geschrieben und einen anderen von China. Und die Entdeckung war, aber das ist für Sie wahrscheinlich keine Überraschung, dass Katechismen in einem Frage-Antwort-Stil gehalten sind. Und üblicherweise lernt man nicht nur die Antwort auswendig, sondern auch die Frage. Alle wesentlichen Fragen werden gestellt und dann kommt die richtige Antwort. Ein Dialog, hat es geheißen, zwischen einem Lehrer und einem Schüler. Ein Dialog ist das eigentlich nicht, wenn alles vorformuliert ist. In China war es dann anders. Da waren die Missionare Barbaren, die geduldet waren, nicht mehr. Und Matteo Ricci, ein Jesuit, musste Chinesisch lernen, musste sich auf den Konfuzianismus, eigentlich Neokonfuzianismus, einstellen und musste die Fragen des Glaubens neu formulieren, ausgehend von den Fragen, die die Chinesen hatten. Und dann versuchen, eine Antwort darauf zu geben. Das war Dialog. Hier dargestellt, auf der Präsentation links, ist ein Pionier des Dialogs, Ramon Lull. Auf einem Glasfenster in unserer Heilig-Geist-Kirche in St. Gabriel ist er zu finden. Er hat im 13. Jahrhundert oder 14. Jahrhundert eine Missionsakademie auf Mallorca gegründet. Er hat besser Arabisch gesprochen als Lateinisch in dieser Zeit. Mich berührt eigenartig, dass der Heide, mit dem er Dialog führt, so klein dargestellt ist zu seinen Füßen. Und das zieht sich durch in diesen Glasfenstern, die wir in unserer Kirche in St. Gabriel haben. Groß und mächtig die Heiligen, die Missionare und klein die Menschen, zu denen sie gesandt wurden. Da ist ausgedrückt, wir verkünden die Wahrheit, die ewige Wahrheit. Wir wissen, was euch selig macht. Und da war es nicht notwendig, zuzuhören und anzuknüpfen bei den anderen, so wie es dem Matteo Ricci dann passiert ist, dass es doch notwendig wurde. Diese Glasfenster drücken noch eine Zeit aus, wo Mission ganz stark verbunden war mit Imperialismus und Kolonialismus. Nicht nur die Kirche, auch die westlichen Mächte haben sich anderen Kulturen und Staaten total überlegen gefühlt und haben sie kolonisiert. Eigentlich würde man meinen, das ist überwunden. Das Bild in der Mitte stellt die Begegnung von einem alten Mitbruder in St. Rupert dar mit einem jungen Indonesier, der gekommen ist, um ein Praktikum bei uns zu machen. Das Bild rechts stellt eine indigene Muttergottes-Statue dar. Sie wurde in Rom bei der Amazonien-Synode verwendet von Indigenen, die dort waren, um ihre Spiritualität zu zeigen. Eine indigene Frau in Hockstellung, kurz vor der Geburt, und in Rot, in der Farbe des Blutes, des Lebens, das Kind, das auf die Welt kommen will. Diese Figur wurde entwendet aus der Kirche. Ein selbsternannter, sogar österreichischer Pro-Life-Aktivist hat darin die Pachamama gesehen, eine heidnische Gottheit, hat gemeint, die Kirche wird da profaniert oder gefrevelt und hat die Statue, eigentlich waren es vier dann, auf einer Brückenbrüstung bei der Engelsburg über dem Tiber aufgestellt und das wurde auch gefilmt. Und es ist für mich erschreckend gewesen, wie ich das gesehen habe. Und dann wurde diese Statue so richtig gehend exekutiert, eliminiert, angestoßen und runtergeworfen in den Tiber, eine nach der anderen. Und sie wurde abgetrieben im Wasser dann. Dieser Mann und andere, die sich dann im Internet gemeldet haben, haben sich gesehen als Verteidiger der Katholizität, des katholischen Glaubens gegen Heidentum, Götzendienst, Für welchen Katholizismus stehen wir? In welchem Glauben bilden wir junge Menschen weiter? Welche Welt und welche Zukunft wollen wir? Um diese Auseinandersetzung ging es dort bei der Amazonien-Synode, drinnen in der Synodenaula und draußen, wo solche Dinge auch geschehen sind. Und um diese Frage geht es, glaube ich, in jeder der katholischen Bildungseinrichtungen, wo wir sind. Das Leben ist gar nicht so einfach. Und zugleich sind wir herausgefordert, hinzufinden zum einfachen Leben, das Zukunft ermöglicht, für uns und für andere. Die Amazonien-Synode hat es im Schlussdokument so ausgedrückt: eine integrale Bekehrung, Konversion, Transformation ist notwendig, damit wir Leben und Zukunft haben auf dem Planeten Erde. Man kann Kirche ohne Dialog überhaupt nicht denken. Das war eigentlich die Überzeugung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Dieser Satz stammt vom emeritierten Würzburger Fundamentaltheologen Elmar Klinger. Er hat gemeint, dass die Zeiten der Dialogverweigerung und der mitunter polemischen Abgrenzung anderen gegenüber mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil endgültig vorbei sind, überschritten sind. Und es ist ja wirklich auch ein Paradigmenwechsel geschehen in der Missionsgeschichte und in der Missionstheologie. Mission wird vor allem als Begegnung verstanden, als Dialog, nicht mehr als Eroberung und territoriale Ausbreitung. Diese Entdeckung war möglich, weil es Pioniere gegeben hat. In der Anpassung des Christentums an andere Kulturen, da war vor allem China wichtig. In der Inkulturation, dass der Glaube neu durchbuchstabiert wurde von den verschiedenen Kulturen her. Und durch den interreligiösen Dialog, wo es möglich war, Zen-Meditation oder Yoga zu machen als Katholik oder Katholikin. Wobei, da stocke ich schon wieder, denn genau da gibt es heute wieder massive Tendenzen, das zu verurteilen. Mitten im Konzil ist Johannes der 23. verstorben und 1964 hat sein Nachfolger, Papst Paul der 6., die Enzyklika Ecclesiam Suam veröffentlicht. Sie ist ein Plädoyer für den Dialog. In der Nummer 67 heißt es, die Kirche muss zu einem Dialog mit der Welt kommen, in der sie nun einmal lebt. Die Kirche muss sich selbst zum Wort, zur Botschaft, zum Dialog machen. Die Kirche muss Dialog sein. Eine wunderbare Überzeugung. Der Dialog mit allen Menschen, heißt es weiter, ist einer der wichtigsten Punkte im heutigen Leben der Kirche. Der Dialog muss in Freiheit geführt werden, von Liebe und Güte getragen. Er darf keine Grenzen und Berechnungen kennen, niemand nötigen, niemand verletzen. Abschließend sagt Papst Paul der VI., es ist unser lebhafter Wunsch, dass der Dialog innerhalb der Kirche noch eifriger werde, was Themen und Gesprächspartner anbelangt, damit auch die Lebenskraft und die Heiligung des mystischen Leibes Christi zunehme. Eine interessante Formulierung. Je mehr Dialog, desto mehr Heiligung der Kirche, des mystischen Leibes Christi. Das hat ein theologisches Fundament und darauf möchte ich im nächsten Punkt eingehen, das der Herr Bischof Wilhelm schon genannt hat. Gott ist ein dreifaltiger Gott. Ich habe zwei Dreifaltigkeitsdarstellungen hier genommen, die ich selbst sehr liebe. Eine, wo der Heilige Geist als Heilige Geistin dargestellt ist, eine ganz alte Darstellung, der Heilige Geist als Frau inmitten von Gott Vater und Gott Sohn. Und die andere Darstellung, wo die Dreifaltigkeit als liebende Zuwendung zu den gefallenen Menschen oder den Menschen in Not dargestellt ist. Ja, Gott ist ein dreifaltiger Gott. Raimond Panica hat gesagt, Gott ist ein Gott des Dialogs und das ist ganz sicher der Bezug zu diesem dreifaltigen Gott. Ich finde es faszinierend, dass wir an einen Gott glauben, der dreifaltig ist. Und auch wenn Einheit und Dreiheit ein Widerspruch sind und sich das anscheinend logisch nicht denken lässt, ist es ungeheuer bereichernd, an so einen Gott zu glauben. Ein Gott, der in sich Beziehung ist. Ein Gott, der in der Verschiedenheit einer sein kann. Ein Gott, der sich nicht reduzieren lässt auf ein simples Prinzip, sondern ein Gott, der ständig neu herausfordert. In der ökumenischen Missionstheologie ist das die grundlegende Erkenntnis. Gott ist Beziehung und in seiner überfließenden Liebe tritt er in Beziehung tritt er aus sich selbst heraus, die Schöpfung, und tritt in Beziehung mit der Schöpfung. Der Heilige Geist, der präsent ist in unserer Geschichte, die Erlösung, die durch Jesus Christus geschieht. Gott ist immer schon am Handeln. Das war ja die riesige Krise in den 50er Jahren. China hat die Grenzen geschlossen. Und nach damaligem Verständnis hat so ausgesehen, wie wenn Mission in China nicht mehr möglich wäre. Das größte Volk der Welt für immer verdammt in die Hölle. Das war der Eindruck. Denn man hat geglaubt, außerhalb der Kirche ist kein Heil. Wer nicht katholisch getauft ist, kommt unweigerlich in die Hölle. Und dann hat sich immer mehr durchgesetzt dieses Verständnis, nein, Gott selbst ist schon am Wirken in der Welt. Und wir sind seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch in China ist er am Wirken durch seinen Heiligen Geist. Er berührt die Herzen der Menschen, auch wenn sie vielleicht nicht Jesus Christus kennen. Er berührt sie und führt sie hin zum Guten, dass sie entsprechend ihrem Gewissen handeln und leben. Und wenn sie das tun, dann können sie die ewige Erlösung finden. Diese Überzeugung drückt dann das Zweite Vatikanische Konzil auch aus. Es ist auch ganz wichtig, die Bibel in diesem Zusammenhang in Erinnerung zu rufen. Jesus stellt ein Kind in die Mitte. Und er sagt, wer dieses Kind aufnimmt, wer sein Leben danach ausrichtet, der findet zum Reich Gottes. Das Kleine, das Unscheinbare, das Kind bis zum 10. Lebensalter zählte überhaupt nichts im Römischen Reich. Es war eine Sache. Dieses Kind stellt Jesus in die Mitte und sagt, das Leben muss sich nach ihm ausrichten, nach dem Kleinen. Und dann bricht das Reich Gottes an. Und im Philipperbrief heißt es, dass dieser unendliche Gott sich erniedrigt hat, sich entäußert hat, aus sich selbst rausgegangen ist und sich zum Sklaven gemacht hat. Einer von uns ist er geworden. So ist Gott. Und dieser Gott begegnet uns auf Augenhöhe, ein Mensch wie wir in Jesus Christus. Das haben vor allem im Lauf der Missionsgeschichte die franziskanischen Gemeinschaften aufgegriffen. Mindere Brüder, mindere Schwestern, Nicht nur auf Augenhöhe, sondern sogar drunter siedle ich mich an, um für den anderen da zu sein, um mit ihm zusammen nach Wegen des Lebens und der Zukunft zu suchen. Die Option für die Armen ist da auch grundgelegt. Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Erklärung über die nichtchristlichen Religionen veröffentlicht, Nostra Aetate, im Jahr 1965. Da heißt es, und ich glaube, Kardinal König hat da kräftig mitgewirkt und mitgeschrieben, die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lässt, die alle Menschen erleuchtet. Ich finde das großartig formuliert. Das sind Lehren, Lebensweisen, Vorschriften, die abweichen von dem, was die Kirche selbst für wahr hält. Aber es ist der Glaube ausgedrückt, dass auch da drinnen ein Strahl jener Wahrheit ist, die alle Menschen erleuchtet, weil Gott am Wirken ist in dieser Welt und auch in anderen Religionen. Im Jahr 1992 oder 91, da bin ich mir jetzt unsicher, ist ein Dokument erschienen, das heißt Dialog und Verkündigung. Und da wird in der jesuitischen Tradition ein vierfältiger Dialog vorgeschlagen. Ein Dialog des Lebens, wo es einfach nur ums Zusammenleben geht, das Leben teilen. Wenn wir das Leben miteinander teilen, kommen wir uns nahe. Und auch wenn das Menschen anderer Religion, anderer Kultur, anderer Weltanschauung sind, geteiltes Leben verbindet uns. Was auch verbinden kann, zweite Form des Dialogs, ein gemeinsamer Einsatz für Gerechtigkeit. Dass ich mit jemand, der eine andere Weltanschauung hat, entdecke, das ist aber ein Unrecht, da müssen wir uns wehren dagegen. Und wir verbünden uns miteinander und setzen uns gemeinsam ein. Und auf einmal wächst das Miteinander. Das, was gemeinhin als interreligiöser Dialog verstanden wird, der Austausch über die Inhalte des Glaubens, wird als dritte Form des Dialogs genannt. Und eine vierte Form ist das, was Papst Johannes Paul II. In Assisi 1984 gepflegt hat. Und von da weg ist das immer wieder geschehen, dass Angehörige verschiedenster religiöser Gemeinschaften zusammenkommen und miteinander beten. Eine andere Form, den Dialog zu sehen, ein anderer Akzent vielleicht, ist der prophetische Dialog. Im Jahr 2000 haben wir Steyler Missionare uns diesen prophetischen Dialog besonders vorgenommen. Was ist damit gemeint? Einerseits geht es um den Dialog als ein Anknüpfen bei dem, was in anderen Menschen schon da ist, an Wertvollem, an Bereicherndem. Dieser Gedanke der Missio Dei, also dass Gott schon am Wirken ist in der Welt, der hilft uns ja auch, das so zu sehen, dass in jedem Menschen Gott am Wirken ist, in jeder Kultur Gott schon irgendwie mit dabei ist am Wirken, indem die Menschen da ein System des Lebens schaffen, erfinden, wo das Leben bewahrt wird und im Dialog kann ich das staunend, wertschätzend erkennen und kann mich da damit verbinden und mich verbünden fürs Leben. Es hat zu tun mit diesem wunderbaren Satz im Johannesprolog. In ihm, im Wort, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Überall, wo es ums Leben geht und wo das Leben verteidigt wird, strahlt das Licht Gottes auf. Und uns da verbünden und miteinander einsetzen, darauf kommt es an. Aber dieser Einsatz, der hat natürlich auch zu tun mit dem Verständnis vom Leben, das ich mitbringe, das geprägt ist durch meinen Glauben. Und darum ist dieser Dialog prophetisch. Es ist ein Einstehen für das, was ich glaube, was mir wertvoll und heilig ist, ein Stehen zu meiner Überzeugung, und es ist ein Widerstehen dem allem, was das Leben zerstört. Es ist ein Einsatz fürs gute Leben für alle. Das ist ganz kurz und prägnant gesagt das Missionsverständnis, das wir Steyler Missionare heute haben und das wir versuchen zu leben. Ein weiterer Zugang noch zum Dialog, diesem göttlichen Prinzip. In der Umweltenzyklika von Papst Franziskus, Laudato Si, aus dem Jahr 2015, gibt es einen ganzen Abschnitt über ökologische Bildung. Es ist wie Eulen nach Athen tragen. Sie haben das sicher eingehend studiert und verwenden es alle in ihren katholischen Bildungseinrichtungen, weil das wirklich etwas ganz, ganz Wesentliches ist in dieser Transformation, die ansteht weltweit angesichts des Klimawandels. In der Nummer 5 von Laudato Si sagt Papst Franziskus, die echte menschliche Entwicklung ist moralischer Art. Echte menschliche Entwicklung ist moralischer Art. Das ist kein Moralisieren, sondern er will sagen, dass Menschen ein ethisches Bewusstsein entwickeln, dass sie Wissen um Werte und für sie einstehen, das ist das Grundlegende. Und nur wenn ein Wachstum in diesem Sinn geschieht, haben wir eine gute Zukunft. Und dann gibt es verschiedene Dimensionen der Bildung, der ökologischen Bildung, die wichtig sind. Die Achtsamkeit. Achtsamkeit ist Grundvoraussetzung für den Dialog. Wenn ich nicht achtsam bin für das, was die Bedürfnisse eines anderen sind, seine Überzeugung, seine Werte, ja, wie kann ich dann den Dialog führen? Wenn ich nicht achtsam bin dem gegenüber, was unsere Mitgeschöpfe brauchen, ja, wie kann ich dann dazu beitragen, dass es wirklich Leben gibt und Zukunft für alle auf diesem Planeten. Ein anderer Punkt ist die Verbundenheit. Papst Franziskus drückt die Überzeugung aus, alles ist miteinander verbunden. Und weil wir vernetzt mit allem sind, darum müssen wir in Beziehung sein mit allem und können uns nicht abkappen in einer Insel der Seligen meinen, jetzt bauen wir Mauern rundherum und Zäune und dann passt's. Es ist unmöglich, weil wir mit allen verbunden sind. Und in dieser Verbundenheit, im Dialog stehen miteinander und Verantwortung übernehmen füreinander, darauf kommt es an. Eine andere Dimension für diese ökologische Bildung ist die Genügsamkeit. Da geht es darum, dass ich entdecke, was das meine ist und was genug für mich ist. Und dass ich bereit bin, das, was eigentlich ein zu viel wäre, anderen zuzugestehen. Dass ich auch die anderen sein und leben lasse. Papst Franziskus spricht auch von einer Wiederentdeckung der Sonntagskultur, die ganz wesentlich ist. Der Sonntag hilft uns ja, in Dialog zu treten mit Gott, Zeit zu haben für diese wichtigste Dimension unseres Lebens, die Verbindung mit dem, der uns geschaffen hat, der uns umgibt, hält und trägt und führt in die Zukunft. Das Erinnern heiliger Texte, das Erinnern der wesentlichen Beziehungen auch zwischenmenschlich. Zeit haben füreinander und nicht im Hamsterrad ständig weiterlaufen. Also es braucht diese Wiederentdeckung der Sonntagskultur und es braucht Mystik und Prophetie. Ökologische Bildung in diesem Sinn ist eine Bildung zum Dialog. Ich komme zu meinem dritten und letzten Hauptpunkt. Dialog als Grundprinzip in katholischen Bildungseinrichtungen. Was hieße das dann, wenn das so ist? Es geht um diese Grundausrichtung, dass der Dialog wirklich die Grundausrichtung für uns in unseren Einrichtungen ist. Katholon, aufs Ganze hin ausgerichtet, das Ganze im Blick. Ein Dialog zwischen Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern und vice versa. Ein Dialog mit den Eltern, zwischen Eltern und Schule, Eltern und Verantwortlichen, Eltern und Kindern, Schulträger und Community, die rundherum ist. Es braucht einfach alle. Und dafür braucht es natürlich auch Strukturen, damit das geschieht. Gerade in Zeiten von Veränderungen, von Unsicherheiten, ist es wichtig, im Dialog zu sein. Zeiten, die unsicher sind, bringen aber auch die autoritäre Versuchung. Wir erleben es in der Politik, in der Gesellschaft. Der Ruf nach dem starken Mann, den schnellen Entscheidungen der Autorität, die sollen das jetzt lösen. Und es sind dann meistens Trümmer, die übrig bleiben. Da zertrümmert es dann irgendeine Partei oder es zertrümmert sonst irgendwas. Weil kein echter Dialog gesucht wurde, kein echtes Hinhören auf alle, weil man nicht das konstruiert hat miteinander, was eine Basis ist, eine tragende Basis für die Zukunft. Also der Dialog als Grundausrichtung, ihn nicht vergessen und nicht in die Falle des Autoritismus hineinfallen. Es gibt dieses Prinzip der Gleichwürdigkeit. Jesper Juhl hat diesen Begriff geprägt. Da stecken diese beiden Worte drin, gleich und Würde. Auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe, weil wir eine gleiche Würde haben, alle, ob Schüler oder Lehrer, Schülerin oder Lehrerin, Eltern, wer immer, Haustechniker, Schreibkraft, Putzfrau, Raumpflegerin und so weiter. Alle die gleiche Würde, das ist unser Glaube. Und diese Würde achten und respektieren, bedingungslos einander anerkennen in dieser Würde, das verändert alles. Es hilft dazu, wirklich vorurteilsfrei aufeinander zuzugehen. Und dann ist es möglich, dass wir Interesse aneinander haben, Achtung voreinander, dass wir Wertschätzung leben und Respekt. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte hinter diesen Bildern kennen. Wahrscheinlich schon. Es ist diese Ausstellung in Wien gewesen, auf der Ringstraße, wo Opfer des Nationalsozialismus, Menschen, die im KZ waren, Überlebende, porträtiert waren und dort ausgestellt waren. Und dann wurden diese Bilder ganz schlimm zerstört. Aber andere sind hingegangen dann und haben in mühseliger Kleinarbeit die Bilder wieder genäht und haben ihren Respekt, ihre Wertschätzung gezeigt, diesen Menschen gegenüber, die Opfer eines autoritären, menschenverachtenden Regimes waren, das die Würde, die gleiche Würde aller Menschen nicht geachtet hat. Die dialogische Haltung schult unsere Aufmerksamkeit und Präsenz. Sie sensibilisiert für das Wesentliche im Anderen und auch für die eigenen Wahrnehmungsmuster, für unsere Urteile und Bewertungen. Wenn wir wieder neu lernen, innezuhalten, einen Moment durchzuschnaufen, uns zu vergewissern, wie reagiere ich da jetzt? In was komme ich da gerade wieder rein? Dieses Innehalten ist oft so wichtig, um dann wieder in Beziehung zu gehen und wirklich in einer dialogischen Haltung bleiben zu können. Die dialogische Haltung lebt vom gegenseitigen Respekt, vom schöpferischen Zuhören, vom sich authentisch mitteilen können. Der Dialog braucht auch eine Ergebnisoffenheit, dass ich nicht von vornherein weiß, das will ich jetzt erreichen und darum gehe ich dahin und das setze ich durch. Das verhandle ich jetzt aus. Nein, der Dialog ist offen für das, was mein Gegenüber zu sagen hat, mir zu sagen hat. Und gemeinsam suchen wir nach dem, wohin Gott uns führen will. Ich betrachte meinen Mitmenschen als Geheimnis, das ich nie wirklich ergründen kann. Denn das ist mein Mitmensch. Wenn so eine dialogische Haltung da ist, dann ist es vielleicht auch möglich, mit dem Apostel Paulus zu sagen, ich rühme mich meiner Schwachheit. Dann ist es möglich, auch Schwächen zu zeigen, dazu zu stehen, dass ich nicht alles kann. Ich denke mir, wie heilsam wäre das vielleicht für manche Schüler und Schülerinnen, wenn die das vermittelt kriegen vom Lehrpersonal, dass die auch nicht alles können und sie wissen drum. Dass wir alle letztlich lernen müssen. Ich bin in St. Gabriel bei der evangelischen Montessori-Schule, die bei uns eingemietet ist, immer wieder bei Gottesdienstvorbereitungen und bei Gottesdiensten. Der nächste Gottesdienst jetzt zu Weihnachten geht genau um dieses Thema. Das Zugestehen können, dass ich Schwächen habe, dass ich Defizite habe. Und da kann ich mich aber auch rühmen dessen, dass ich das habe. Denn da kann ich wachsen, da kann ich reifen. In Brasilien habe ich einmal den Pater Carmelino getroffen. Der hat erzählt, ein brasilianischer Weltpriester, er hat erzählt, er ist nach Kanada gereist. Und dort in einer Pfarre haben sie ihn dann auf sein Zimmer gebracht und haben gesagt, schauen Sie, Pater Carmelino, hier ist das Bett, hier ist der Schrank, da können Sie alles reingeben, da ist der Fernseher, hier ist die Fernbedienung mit so und so vielen Programmen, die Sie anschauen können, da sind sogar Programme auf Portugiesisch, da ist der Kühlschrank, da ist alles drin zum Trinken und zum Essen ist auch was da. So, jetzt wissen Sie alles, jetzt brauchen Sie mich nicht mehr, auf Wiedersehen. Und dieser Mann ist gegangen und der Pate Carmelino hat gesagt, in meinem ganzen Leben habe ich mich noch nicht so einsam gefühlt wie in dem Moment. Ich habe alles und brauche niemand mehr. Das ist ja furchtbar. Wenn ich zu Hause bin, brauche ich immer was. Und dann rufe ich wen an oder melde mich sonst wie oder gehe zu ihm hin. Und so haben wir Kontakt. Und so leben wir miteinander. Alles zu haben ist furchtbar. Da hat jemand auch nicht alles anscheinend und wollte mich anrufen. Gut. Also dieses, ich rühme mich meiner Schwachheit, weil es mich beziehungsfähig oder beziehungsbedürftig sein lässt. Die Schwachheit, die Defizite, die da sind, als Einfallstor für den Dialog und für das Miteinander wertschätzen und begreifen. Das wäre so wichtig. Ein weiterer Punkt. Der Dialog ist kein Selbstzweck. Er hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist das Gemeinwohl, das wohl wichtigste Prinzip der katholischen Soziallehre. Alles, was geschaffen ist, ist für alle geschaffen. Gott wollte es nicht mir als Privateigentum geben. Nein, er wollte, dass alle Menschen leben können und zu einer Zufriedenheit und zu einem guten Leben finden. Und alles, was ich bekommen habe an Talenten, an Stärken, ist mir gegeben, damit ich das einbringe fürs Gemeinwohl, damit dieses Gemeinwohl wächst. Darüber im Dialog sein, das immer wieder wertschätzend zu erkennen, boah, du kannst das, du bringst das mit, toll. Das brauchen wir, das braucht unsere Welt, damit sie Zukunft hat. Und dass so eine Haltung in jungen Menschen entsteht, genau, ich kann was beitragen, ich bin was wert, das wäre wichtig. Die Gemeinwohlorientierung im Dialog. Der Dialog gelingt, bin ich überzeugt, wenn er eine Relevanz für das Leben hat. Paulo Süß, mein Lehrer in der Missionswissenschaft, hat vor kurzem Mission, christliche Mission so beschrieben. Er hat gesagt, christliche Mission ist die Relevanz des christlichen Glaubens verständlich machen oder aufzeigen. Wo Menschen begreifen, wow, der Glaube hat was mit meinem Leben zu tun, das hilft mir so oder so zu wachsen, zu reifen. Wenn das passiert, dann werden Menschen angesprochen sein von diesem christlichen Glauben. Und ich denke, auch in der Bildung geht es darum, immer wieder die Relevanz dessen zu entdecken, was ich da lerne. Dass es nicht nur um die Note geht, geht es auch, natürlich, dass ich einen positiven Abschluss habe. Das brauche ich auch für mein Leben. Aber die vielen Zahlen, die vielen Texte, die vielen geografischen und sonstigen Informationen, die ich bekomme, was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hilft mir das, wirklich zu wachsen als Mensch und auf Zukunft hin dann mich einzubringen? Das kann nur im Dialog entdeckt werden. Die Relevanz dessen, womit man sich stundenlang oft mühsam beschäftigt, das will entdeckt werden im Dialog, da bin ich überzeugt. Und noch etwas, das hat auch Papst Franziskus in Laudato Si so stark herausgestellt. Er hat gesagt, die Klimakrise ist auch verursacht dadurch, dass jeder nur in seinem Spezialgebiet unterwegs ist und nur das sieht. Und dann haben wir wunderbare technische Entwicklungen, aber es werden nicht die negativen Auswirkungen gesehen, die diese Entwicklungen haben. Denn das ist ja ein anderes Fachgebiet. Und dieses Ineinandergreifen von allen Fachgebieten, das Miteinander allen Wissens und aller Kräfte brauchen wir, um Zukunft zu schaffen auf unserem Planeten. Also dieses Arbeiten über Disziplinen, über Fächer hinweg, das ist total wichtig. Hildegard von Bingen hat schon gesagt, es braucht alle, denn alles ist miteinander verbunden. Und da einen Dialog führen zwischen den verschiedenen Fachgebieten und da sehen, wie die Dinge ineinander greifen und sich ergänzen und da lernen für später, dass man miteinander sich einsetzt. Und dieses Miteinander ist auch dieses Grundprinzip der Synodalität, das Papst Franziskus ganz stark für die ganze Kirche einmahnt. Kirche ist Gottes Volk auf dem Weg. Und miteinander müssen wir in die Zukunft gehen. Miteinander glauben, miteinander hoffen, miteinander lieben. Miteinander an der Zukunft bauen, in Wertschätzung füreinander, im Erkennen der Bedürfnisse, die da sind. Die Amazonien-Synode hatte eine Krise mittendrin, wo das Dokument, das vorgeschlagen war, durchgefallen ist. Und man hat sich dann in der letzten Woche noch durchgerungen für ein Abschlussdokument, wo es um eine ganzheitliche Bekehrung als Grundaussage geht, als Grundaufforderung. Und ich denke, man hat sich auch deshalb durchgerungen, weil im Zentrum das Leben und die Zukunft der Menschen im Amazonasgebiet und damit auf dem Planeten Erde gestanden sind. Alle waren überzeugt, es geht um so ein relevantes Thema. Wir brauchen ein Ergebnis. Und ich hoffe, bei der nächsten Klimakonferenz geht endlich was weiter. Nach 3 Verschiebungen des Ortes, jetzt in Madrid wird im Dezember diese Konferenz stattfinden. Dieses gemeinsame auf dem Weg sein, Synodalität in Verantwortung füreinander und für die Welt, in der wir leben. Ich denke, da ist der Dialog unverzichtbar. Ohne Dialog geht es nicht. Jetzt. Eine Schlussermutigung möchte ich noch mitgeben. Unsere Mission ist der Dialog. Das könnte so eine Kurzformel sein für katholische Bildungseinrichtungen. Unsere Mission ist der Dialog. Der Dialog ist uns in die Wiege gelegt, vom dreifaltigen Gott her. Er ist der Kirche bleibend als Grundprinzip eingestiftet, auch wenn es manchmal nicht so ausschaut. Und auch wenn die Tradition sehr, sehr einseitig, pyramidal und hierarchisch ist. Der Dialog ist der Kirche als Grundprinzip eingestiftet. Er ist dem Sendungsauftrag inhärent für die Erneuerung von Kirche und Welt. Entweder wir lernen den Dialog in Kirche und Welt, oder wir verspielen die Zukunft. Da bin ich überzeugt. Katholische Bildungseinrichtungen haben hier eine ganz große Bedeutung. Papst Franziskus ist eben zurückgekehrt aus Thailand und Japan. In Thailand hat er sich an der Chulalongkorn University am vergangenen Freitag mit religiösen Oberhäuptern von Thai-Christen, Buddhisten, Muslimen und Sikhs getroffen. Ganz interreligiös. Er hat dort gesagt, keine Nation, keine religiöse oder ethische Gruppe kann sich eine Zukunft schaffen, isoliert oder unberührt von anderen. Globale Phänomene wie Migration, Klimaerwärmung, technologische Entwicklungen, Konflikte und Kriege verlangen von uns den Mut, neue Wege zu gehen, um die Geschichte unserer Tage zu gestalten, ohne jemand anderen zu erniedrigen oder zu verletzen. Ein Inselweg des Denkens oder Handelns funktioniert nicht. Die Zeit ist gekommen, dass wir so unverfroren sind, einen Weg der Begegnung und des gegenseitigen Dialogs einzuschlagen. Mit der Zusammenarbeit als Verhaltenskodex und dem Teilen unserer Kenntnisse und unseres Wissens als Methode und Norm. Ich wünsche euch und Ihnen allen diese Unverfrorenheit des Dialogs. Danke.